Herzlich willkommen zu den Lebensgeschichten der Digitalisierung, eine Podcast-Reihe der Stadt Aschaffenburg in Kooperation mit dem Medienhaus Mein Echo. Zentral und digital aus dem Herzen Aschaffenburgs. In der heutigen Folge wird die Geschichte der Digitalisierung behandelt. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, zu unserem nächsten Podcast im Rahmen der Podcast-Reihe Lebensgeschichten der Digitalisierung, ein Projekt der Stadt Aschaffenburg, des Digitalladens der Stadt Aschaffenburg, gemeinsam mit dem Medienhaus Mein Echo. Und heute haben wir ein extrem spannendes Thema, wie ich finde, nämlich Seniorinnen und Digitalisierung. Und es geht dabei nach meiner Überzeugung wirklich um einen essentielle gesellschaftspolitische Frage auch, nämlich wie in immer digitaleren Gesellschaften Teilhabe am öffentlichen Leben, Teilhabe am demokratischen Leben, Teilhabe an Unterhaltung, Teilhabe an Information organisiert wird. Ich freue mich, dass zu diesem Anlass heute vier Gesprächspartner hier sind und ich fange direkt an mit der Vorstellung unserer Gesprächspartner. Frau Kinkeling-Koch, herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Frau Kinkeling-Koch kommt vom MITZ, dem Mehrgenerationenhaus Mütter- und Familienzentrum hier in Aschaffenburg und ist da, wie sie mir im Vorgespräch erzählt hat, irgendwie für alles zuständig, aber auch mit der Seniorenarbeit befasst. Herzlich willkommen.
Ja, danke schön.
Ich freue mich sehr darüber, dass Friederike Platzek heute zu uns gekommen ist. Herzlich willkommen.
Guten Tag und danke für die Einladung.
Frau Platzek ist sehr engagiert in der Alzheimer-Gesellschaft hier vor Ort, auch in der Selbsthilfegruppenarbeit für Angehörige von Patienten mit Alzheimer und anderen Demenzerkrankungen. Und sie ist stellvertretende Vorsitzende des Seniorenbeirats der Stadt Aschaffenburg.
Mhm, ja.
Ich freue mich auf unser Gespräch. Zu mir gekommen ist ein Mann, mit dem ich schon das ein oder andere Projekt gemeinsam machen durfte, nämlich vor allen Dingen politische Podiumsdiskussionen. Heute, lieber Joachim Schmidt vom KAB, von der KAB hier am Untermain, geht es mal um ganz andere Themen und ich bin sehr gespannt, was wir uns gegenseitig zu sagen haben. Hallo.
Hallo und ich freue mich sehr auf den Austausch in dieser Runde.
Und natürlich wie immer dabei, ich glaube, ich darf das so sagen, Herr Leiterer, der Gastgeber der heutigen Runde, der Bürgermeister für Digitales, aber auch noch für manches mehr. Ich freue mich auf das Gespräch mit Ihnen, Herr Leiterer.
Ja, vielen Dank.
Herr Leiterer, und ich würde gerne auch mit Ihnen gleich beginnen. Demokratie lebt vom Mitmachen. Geht dieses Mitmachen heutzutage überhaupt noch rein analog?
Es wird zunehmend schwieriger. Es geht noch, aber es wird zunehmend schwieriger, weil alles, was in diesem Bereich der Partizipation passiert, natürlich auch im digitalen Bereich passiert. Das heißt, es ist keine Parallelwelt, es ist gleichzeitig, es findet zeitgleich statt. Insofern muss man sagen, dass alles in der nahen Zukunft da noch digitaler wird. Und wenn man jetzt mal einen Zeitsprung machen würde, nach 10 oder 20 Jahren, würde ich die Frage vielleicht mit Nein beantworten.
Wenn das so ist, Herr Leiterer, ist es ja auch essentiell notwendig, dass man möglichst allen Gruppen der Gesellschaft den Zugang zur digitalen Welt ermöglicht. Wir sprechen heute über Seniorinnen und Digitalisierung. Wo sehen Sie da die größten Hürden an dieser Stelle?
Die größten Hürden, die es generell gibt bei der Digitalisierung, liegen zuallererst noch in der Infrastruktur. Das heißt also jetzt nicht nur im Bereich für die ältere Generation, das meine ich so im Allgemeinen. Speziell bei der älteren Generation fehlt natürlich oft die Kommunikation, der Austausch mit ihresgleichen. Der meiste Austausch oder wenn junge Seniorinnen mit der Digitalisierung anfangen, ist es meist nach meinem Erleben so, dass es getrieben ist von Familie oder Bekannte, wo man sagt, schau dir das mal an, da können wir uns schreiben, hier können wir Videotelefonie machen und dann macht das neugierig. Und ich glaube, davon lebt es dann.
Frau Kinkeling-Koch, worauf müssen Menschen heute schon verzichten, die keinen Zugang zu digitalen Lebenswelten haben?
Also ich sag mal so, oft ist es einfach so, dass die Leute auch nicht immer so offen sind, muss man sagen, weil ältere Leute sagen, ich fange da nicht mehr mit an, hängt aber ganz oft auch mit Ängsten zusammen. Und wir nehmen die dann quasi manchmal mit, aber manchmal eben auch nicht, je nachdem, mit wem sie eben in Kontakt kommen. Bei uns im Haus wäre die Möglichkeit natürlich dann gegeben.
Herr Schmidt, wenn Sie auf Ihre Arbeit gucken, und Sie haben ja viel mit Ehrenamtlichen auch zu tun bei der KAB, was sind denn derzeit die entscheidenden Barrieren, gerade für ältere Menschen beim Zugang zur digitalen Lebenswelt?
Ja, bei älteren Menschen ist die Barriere vor allem erstmal die Schwellenangst. Also dieses Internet, dieses zum Teil auch noch fremde Mysterium, wo auch ganz vielen Gefahren lauern, die auch kommuniziert und ausgetauscht werden. Ob das, man erfährt dann Fake News oder dann bekommt man Mails, auf die man aus Versehen klickt und dann ist das Geld weg. Also diese Angst ist einfach da und das scheint mir die größte Barriere. Es gibt darüber hinaus noch das eine technische, juristische und so weiter, aber die Angst ist groß.
Frau Platzek, lassen Sie uns vielleicht noch mal einen Schritt zurückgehen. Wie definieren wir denn heute überhaupt einen alten Menschen, einen Senior, eine Seniorin? Ich kenne viele 70-Jährige, die sich überhaupt nicht alt fühlen, die Marathon laufen, die in der digitalen Welt total gut vernetzt sind und gut unterwegs sind. Und es gibt aber auch andere Menschen, die viel jünger sind, die Mitte 50 sind und sich deutlich schwerer tun mit irgendwas. Wie definieren wir einen Senior, eine Seniorin?
Die Frage gefällt mir, weil ich sehe es ja generell so an, das Altern ist ein ganz langsamer Prozess, eine Veränderung, die im Leben ja von jedem stattfindet. Und das Thema Alter ist für mich so, wenn man sich die Menschen anguckt, es gibt ja junge Leute, hat man das Gefühl, die sind schon so richtig alt, weil sie sich einfach auch wenig interessieren und in einer gewissen Blase vielleicht bewegen. Dann habe ich nachgeschaut, man sagt ja, zwischen 60 und 65 beginnt der Übergang ins Alter. Das ist ja wahrscheinlich auch so ein biologischer Prozess. Und die Möglichkeit möchte ich jetzt nutzen, auch einfach mal zu sagen, was mich persönlich stört. Es käme nie jemand auf die Idee, einen 20-Jährigen mit einem 50-Jährigen in einen Topf zu werfen. Und jetzt ist ja so diese Definition, irgendwann fängst du an, da bist du ein Senior oder eine Seniorin, das fängt so mit 60, 65 an und dann gibt es eigentlich keine Unterscheidung mehr. Dann spielt es keine Rolle mehr, bist du 70, 80 oder 90. Das sind aber in meinen Augen nochmal ganz gigantische Schritte, auch von den körperlichen Gebrechen, die ja dann irgendwann kommen. Und da müsste man doch mal ansetzen und vielleicht auch mal das ganz anders definieren, dass man sagt, die 60- bis 70-Jährigen, die 70- bis 80-Jährigen. Oder mir ist aufgefallen, mit 85 ist nochmal so ein ganz großer Einschnitt. Aber ich werde ja jetzt schon mit 64 in den Topf geworfen. Ja, da gibt es keinen Unterschied mehr. 80, 90, das gefällt mir nicht.
Ich glaube, was jetzt schon klar ist, wenn wir über Seniorinnen und Digitalisierung sprechen, sprechen wir über eine fürchterlich inhomogene Gruppe. Also das sind genau wie die Jungen, nicht die Jungen sind, sondern sich total unterscheiden, je nach soziokulturellem Hintergrund, je nach Interessenslage. Genauso ist es auch bei denen, die älter sind, die vielleicht beruflich im Ruhestand sind und trotzdem ganz unterschiedliche Lebenswelten beackern und ein ganz unterschiedliches Leben auch führen. Dann, Herr Schmidt, vielleicht nochmal Ihre Expertise. Wie digital sind denn nach Ihren Erfahrungswerten Menschen heute im beruflichen Ruhestand? Wir werden ja wahrscheinlich genauso heterogen sein, wie wir das jetzt schon insgesamt festgestellt haben.
Also das ist der Punkt. Es hängt sehr von der beruflichen und privaten Vorerfahrung ab. Und wir haben zum Beispiel im ehrenamtlichen Engagement Leute, die als Digitallotsen für andere einsteigen, die also in Rente gehen, und dann einfach sagen, so, das Wissen, das ich habe, das kann ich weitergeben. Die sind voll digital, up to date. Und dann gibt es andere, die genau diese Hilfe und Unterstützung brauchen, weil sie ein Leben lang auch gut ohne konnten. Sogar, weil sie einfach familiär auch gut versorgt waren und überhaupt nicht die Notwendigkeit hatten, mit den Enkeln irgendwo in München oder in Hamburg in Kontakt zu sein, weil immer alle da waren. Und da braucht es dann einfach auch Unterstützung.
Frau Kinkeling-Koch, gerade wenn das individuell so unterschiedlich ist, wie wir es jetzt schon vielfach gehört haben, lassen Sie es uns trotzdem nochmal mit Schubladen versuchen zum Anfang. Gibt es denn typischerweise so eine Gruppe, die sich mit der digitalen Entwicklung besonders schwer tut? Der Herr Schmidt hat eben die genannt, die ihr ganzes persönliches Lebensumfeld in unmittelbarer Nähe haben. Oder kann man das noch irgendwie anders umreißen, wie diese Gruppe aussieht, ja, die sich mit digitaler Teilhabe schwer tut?
Also ich denke, es sind schon oft, also wie auch jetzt eben Herr Schmidt sagte, Leute, die letztendlich nicht so viel mit Technik einfach, nicht so technikaffin sind, zum Teil, die einfach das Umfeld schon haben, die eigentlich nicht nochmal extra was brauchen, die also insofern jetzt so langsam aber merken, es wird schwierig, ja, und jetzt nochmal was anzufangen, da haben viele dann nicht so den Mut. Und ich denke, das ist dann schwierig. Also es gibt auch viele, die haben sehr viel Mut, die kommen mit allem, ja. Aber ich denke, typischerweise ist das eine Gruppe, ja, die vielleicht auch mit dem Background tatsächlich sowas nicht machen musste oder quasi nicht einsteigen musste, nicht in der Berufswelt viel mit Technik zu tun hatten.
Herr Leiderer, wie sehen Sie das?
Ja, also meine Erfahrung ist, dass viele ältere Menschen, die in Vereinen aktiv sind, die in der Gesellschaft sich stark bewegen, die viel mitbekommen, viel, viel besser zugänglich sind zu digitalen Medien oder zu digitalen Aktivitäten, wie jetzt Menschen, die weniger aktiv sind. Also ich merke das vor allem in dem Vereinsumfeld, bei dem ich tätig bin. Da gibt es natürlich auch Ältere, die sagen, damit will ich nichts zu tun haben, macht das andere. Aber die größere Anzahl, wenn man das jetzt mal in Schubladen, Herr Schwarzkopf, wirklich mal denkt, würde in meine Schublade, die ich da pflege, passen aktive Menschen, die im gesellschaftlichen Umfeld sehr aktiv sind und damit konfrontiert sind, auch eher bereit sind, da etwas zu tun, wie vielleicht jetzt Menschen, die weniger in Berührung kommen. Das ist einfach nur meine Erfahrung.
Lassen Sie uns jetzt, auch wenn es zum Anfang vielleicht so ein bisschen so eine depressive Note hat, doch nochmal auf diese Barrieren ein bisschen genauer schauen. Wir haben zum Teil über technische Entwicklung gesprochen, dass es so einfällt. Es könnte ja gesellschaftliche Gründe für die Barrieren geben und es gibt individuelle Gründe. Über die individuellen Gründe haben wir gerade schon ziemlich viel geredet. Aber lassen Sie uns nochmal einen Schritt zurück machen zu den technischen Entwicklungen. Frau Platzek, werden die Anforderungen älterer Menschen, ja, Sie haben ja gerade schon gesagt, ältere Menschen gibt es eigentlich gar nicht, werden die Anforderungen der verschiedenen Gruppen älterer Menschen bei technischen Entwicklungen ausreichend mitgedacht?
Also ich finde es jetzt gut, dass Sie sagen, die verschiedenen Gruppen älterer Menschen. Ich glaube schon, dass das nicht so negativ ist. Ich glaube also schon, dass da mit dran gedacht wird. Man merkt ja auch jetzt, wenn wir jetzt von Smartphone, von Tablet reden, das sind ja viele Funktionen, die man einfach abschalten kann. Also wenn ich sie nicht brauche, wenn sie mich nervös machen, kann ich sie abschalten lassen. Von daher denke ich schon. Ich denke aber auch auf der anderen Seite, die Berufswelt wird ja von Jüngeren gestaltet. Und Jüngere bestimmen ja dann, was ein alter Mensch braucht oder welche technischen Möglichkeiten ein alter Mensch braucht. Und da wäre es natürlich schön, wenn diese Gruppe auch mehr gefragt werden würde. Und ich habe da jetzt ein Beispiel aus dem Wohnungsbau. Das hat jetzt nichts mit der Digitalisierung zu tun. Ich war bei einem Vortrag im Landratsamt, ging es um Wohnungen oder Wohnungsbau für Senioren. Hat ein Architekt erzählt, sie haben also so Eigentumswohnungen gebaut, 3-4 Stockwerke und haben natürlich die Erdgeschosswohnungen für die Senioren geplant. Und dann bei der Vermietung bzw. beim Verkauf, die wollten überhaupt nicht ins Erdgeschoss. Die sind alle in den vierten Stock gezogen. Würde ich auch machen. Und das fand ich ein interessantes Beispiel, dass man dann vielleicht an den Bedürfnissen der Senioren vorbeiplant. Die müsste man einfach fragen.
Das wäre natürlich auch ein Hinweis für technische Entwickler und wahrscheinlich würden die entsprechenden Firmen auch für sich in Anspruch nehmen, dass sie das tun. Aber direkt nachgefragt, Frau Kinkeling-Koch, was erleben Sie in Ihrem Alltag mit älteren Menschen? Was sind die größten Probleme, die aus aktuellen technischen Entwicklungen resultieren? Also ein Beispiel, das ich jetzt vor Augen habe, ist die Erhebung der Grundsteuerdaten. Also wenn man in Elster unterwegs ist, da hat man als mittelalter Mensch schon durchaus genug damit zu tun, die Anforderungen dieser Formulare hinzukriegen und immer wieder das richtige Passwort fürs aktuelle Elster-Zertifikat parat zu haben. Ist das vielleicht einfach auch too much für ältere Menschen? Könnte man da aus Ihrer Sicht was besser machen?
Also ich sage mal, generell glaube ich jetzt nicht, dass das zu viel ist. Es kommt tatsächlich auf die Einzelperson, auf das Individuum drauf an. Und dann hängt es, glaube ich, noch nicht mal so stark davon ab, wie alt man ist, sondern einfach, wie affin man mit Digitalisierung quasi in Bewegung, also einfach in Kontakt gekommen ist. Weil ich erlebe viele Leute, die zu uns kommen, die also einfach schon grundsätzlich mal Problem haben, jetzt sowas auszufüllen. Mhm. Und wenn dann noch die Digitalisierung dazu kommt, wird es zu viel. Ja? Mhm. Aber ich glaube, wenn das jemand schon mal von der Sache an sich versteht, und man wird ja eigentlich durchgeführt. Mhm. Ich glaube nicht, dass es dann so schwer wird. Ich glaube eher, dass es so die Sache ist, man darf da vielleicht nicht zu weit gehen, aber es ist ein Gefühl von mir. Vielleicht bin ich da auch nicht richtig. Das kann vielleicht auch sein, aber mein Gefühl ist tatsächlich, je niedriger das Bildungsniveau ist, umso schwieriger tun die sich damit. Es ist zwar jetzt, ja, ich denke mal, ich will da auch niemand irgendwie schlecht machen oder irgendwas. Im Gegenteil, ich denke, dass man da gerade erstmal nochmal ansetzen muss in dem Bereich.
Wir haben jetzt schon die Brücke geschlagen von technischen Fragestellungen hin zu gesellschaftlichen und gesellschaftspolitischen Fragestellungen. Da ist ja zum Beispiel das Bildungsniveau ein Thema, lieber Herr Schmidt. Passiert da genug? Passiert da zum Beispiel auch in der Erwachsenenbildung genug, damit diese Lücken, die da entstehen, geschlossen werden?
Na, zunächst einmal gibt es da schon noch einiges an Lücken zu schließen. Das möchte ich an der Stelle schon noch mal betonen, weil Homepages, Seiten zu sozialen Fragen nach Verwaltungslogik aufgebaut sind, ja, oder weil es juristisch wasserdicht sein muss, ja, aber die Ergänzung, das Ganze noch mal in leichter Sprache zu erklären, einfach fehlt, ja, oder weil es doch eine technische Logik hat mit vielen Häkchen und Markierungen. Darüber hinaus wird es aber eine Aufgabe bleiben, weil im Alter einfach das Lernen anders funktioniert. Man lernt langsamer, das wird uns allen so gehen. Man muss mehr in Wiederholungen, mehr in kleinen Schritten lernen und man braucht Menschen, die einen dabei begleiten. Und da sehe ich tatsächlich Erwachsenenbildung herausgefordert. Und da sind wir gerade dabei, ein Modell für Digitallotsen aufzubauen, das quasi gemeinsam mit Nachbarschaftshilfen kleine Einheiten, kleine Workshops durchgeführt werden und Sprechstunden durchgeführt wird. Und dass man wirklich 1:1 oder 1:2 Dinge durchgehen kann und immer wieder durchgehen kann. Das ist mühsam und anstrengend, das brauchen wir alle irgendwann.
Frau Platzek, es gibt ja neben dem der Bildungsfrage vielleicht auch noch sowas wie eine wirtschaftliche, sozioökonomische Frage. Ein neues iPhone kostet in der neuen Generation über 1.000 Euro, deutlich über 1.000 Euro. Sich moderne Technik zu kaufen, ist nicht selbstverständlich, schon gar nicht für Menschen, die auf jeden Euro achten müssen. Ist das auch ein Problem bei dem Thema, dass es auch diese sozioökonomische Zugangsbarriere gibt, dass ich manche halt problemlos dieses iPhone leisten kann und damit auch in eine Bedienwelt ankommt, die total einfach ist und andere halt schon daran scheitern, dass sie diese Endgeräte gar nicht bezahlen können.
Ja, das ist einfach mit Ja zu beantworten. Das ist aber kein Problem von älteren Menschen, sondern das ist ja wirklich ein generelles Problem, was sich durch die ganze Gesellschaft durchzieht, die finanzielle Situation der Menschen. Und da denke ich, die wird sich ja noch verschärfen, weil wir wissen ja jetzt wirklich nicht, was in den nächsten Monaten auf uns zukommt. Strom, Heizkosten und da wird kein Geld mehr bleiben, um sich ein Smartphone oder ein Tablet oder ein PC zu kaufen. Also das sehe ich als ein ganz, ganz großes Problem an.
Und damit sind wir bei der Politik angekommen, Herr Leiderer. Es gibt ja mit Sicherheit auch Barrieren, für die die Politik verantwortlich ist. Wie muss eine Digitalpolitik aussehen, die im umfassenden Sinne Barrieren abbauen und vermeiden hilft?
Also vielleicht gerade nochmal den Punkt Barrieren, weil es gerade auch nochmal ein Thema war. In der Frage, was ist denn überhaupt die Digitalisierung? Wenn wir zurückblicken in die ganze industrielle Revolution, gab es immer Veränderungen. Es gab immer Menschen, die diesem Fortschritt zur aktuellen Zeit nicht mithalten konnten. Das wird uns genauso passieren in 20, 30 Jahren oder vielleicht auch schon früher. Das wird allen Generationen blühen, weil es einfach, ich sage das immer ganz gern, das Wort Digitalisierung einfach mal ersetzt mit Fortschritt. Und ob das jetzt die industrielle Revolution war, die digitale Revolution, was sonst noch für Revolutionen kommen in der Entwicklung, wird es immer so sein, dass es einen Zeitpunkt gibt, wo Menschen nicht mehr mitkommen und die junge Generation dort hineingeboren wird, so diese Digital Natives, wie wir sie bezeichnen. Und so wird es auch in Zukunft weitergehen. Das heißt also, das ist keine aktuelle Herausforderung, die wird es immer geben, und die war schon immer da, immer auf einem anderen Niveau, aber die wird es immer geben. Was die Politik tun kann, ist immer wieder schauen, dass man Brücken baut, aufklärt, auf Risiken hinweist, auf viele Vereine und Institutionen hofft, die da mitwirken. Wir haben ja auch beispielsweise mit Mizzi eine Kooperation im Digitalladen, und solche Sachen, die müssen mannigfach ausgespielt werden, damit wir möglichst viele Menschen mitnehmen. Nehmen Sie die Telefonzelle, das war ja ein aktuelles Beispiel, die es jetzt nicht mehr gibt. Die Telefonzelle, es haben noch nicht alle Menschen ein Smartphone und trotzdem ist das schon abgeschafft. Das heißt, wir sind hier schon in einer neuen Epoche und gehen davon aus, jeder Mensch kann überall jederzeit telefonieren. Auch das ist aber nicht gegeben derzeit. Das heißt also, es werden sich immer wieder so Epochen überschneiden und überholen. Und ich denke, wir müssen da als Gesellschaft darauf achten, dass wir niemanden allein lassen.
Herr Schmidt.
Ja, ich möchte das nochmal bestärken, dass es tatsächlich für viele Seniorinnen das Problem ist, wenn ein Update kommt. Also bei meiner Schwiegermutter ist gerade in der Herzsportgruppe das große Thema, ein großer Anbieter von TV-Leitungen hat die Programmplätze verändert. Ja? So, jetzt hat keiner mehr seinen Programmplatz, den er immer wusste. Die waren alle eingespurt, jawohl, wenn ich die 1 drücke, das, die 2 und die 5 ist jenes. Und das haben die jetzt nicht mehr. Und das ist ein großes Thema unter den Seniorinnen. Wie kriege ich das jetzt wieder hin? Und da wäre es politisch durchaus hilfreich, wenn so etwas wie eine 10-Jahres-Gewährleistung einfach mal drauf war. Wenn ein Senior, Seniorin sich eingearbeitet hat, dass es stabil ist. Für viele Seniorinnen, das bekommen wir auch mit, kommt die Aussage, da gibt es ein Update, da gibt es was Neues, ich kann nicht mehr, neues Gerät, jetzt brauche ich Hilfe. Und die würden eigentlich auch noch mit dem alten Gerät ein paar Jahre weitermachen.
Sie haben das ja auch vorhin schon angesprochen, das sind wir auch wieder bei dem Angstthema. Durch diese Veränderung entsteht wieder Angst, nicht klarzukommen, nicht mehr die Lieblingssendung zu finden in Ihrem Beispiel und damit auch eine lebensverändernde Erfahrung zu machen. Herr Leiderer, zum Thema Barrieren, und damit sollten wir dann auch einen Schlussstrich ziehen, noch ein Punkt. Wir haben viel darüber gehört, dass manche Barrieren auch sehr individuell sind, dass sie daran liegen, dass es Hemmschwellen gibt, dass es Angst gibt. Sie haben als ein Konzept dagegen gesellschaftliche Kooperation genannt. Also zum Beispiel Digitalladen mit dem Metz, um eben Angebote machen zu können, die diese Barrieren überwinden helfen. Gibt es denn irgendetwas Mutmachendes, was Sie unseren Hörern mitgeben können, warum es sich lohnt, sich immer wieder digital weiterzuentwickeln?
Ja, da gibt es jede Menge positive Beispiele, die ich jetzt Ihnen hier nennen könnte. Da wird die Zeit nicht ausreichen. In meinen Gesprächen mit vielen älteren Menschen höre ich sehr, sehr viel Positives heraus, was die Digitalisierung mit ihnen gemacht hat. Natürlich am Anfang immer behaftet mit dem Thema Angst, aber durch Neugier und Erfindungswitz, sich selber wie so ein Rätsel, wo man dann was gelöst hat, das macht viele ältere Menschen so stolz, dass sie wirklich auch dann ganz stramm und ganz stolz erzählen, was sie wieder geleistet haben. Und ich glaube, das gibt denen auch viel, weil sie damit merken, sie sind noch Teil der Gesellschaft.
Das war jetzt die perfekte Überleitung zu unserem nächsten Blog, denn jetzt wollen wir gemeinsam auf Chancen der Digitalisierung schauen. Wir haben jetzt über Barrieren gesprochen beim Thema Digitalisierung. Aber wir wissen natürlich auch alle, jeder von uns nutzt die Digitalisierung, jeder von uns profitiert von der Digitalisierung. Und auch unsere Eltern, die um die 80 Jahre alt sind, profitieren davon. Welche positiven Entwicklungen ermöglicht die Digitalisierung im höheren Lebensalter? Wie sehen Sie das, Herr Schmidt?
In Beziehung bleiben. Das ist das Zentrale, gerade im höheren Lebensalter auch, mit Familie, mit Freunden. Entweder weil Enkelkinder wegziehen oder wenn man selber ins Seniorenheim oder in die Senioren-WG zieht, in Beziehung bleiben. Und das ist die ganz große Chance und die wird ganz stark genutzt. Da gibt es verschiedenste Angebote übers Handy oder auch über Tablets. Und die sind einfach zu bedienen mittlerweile und die werden ganz stark genutzt.
Frau Kingelin-Koch, Sie sehen das offensichtlich genauso. Jedenfalls haben Sie kräftig genickt, was unsere Hörer nicht sehen können.
Genau, und da möchte ich auch noch mal eine kleine Bresche für die Stadt schlagen. Es ist ja jetzt das City Shuttle aufgesetzt worden. Und das finde ich zum Beispiel insofern eine ganz, ganz tolle Sache, weil es gibt ja nicht nur die Haltestellen, die es eigentlich bei den Bussen gibt, sondern es gibt ganz viele virtuelle Haltestellen. Das heißt, ich werde schon quasi fast vor der Haustür abgeholt. Also wenn das nichts Tolles ist für Senioren, dann weiß ich auch nicht. Also ich finde das mega.
Frau Platzek, wo sehen Sie denn die positiven Entwicklungen der Digitalisierung?
Die positiven Entwicklungen, die sind ganz einfach, zum Beispiel jetzt auch bei den Messenger-Diensten, dass die Familien untereinander kommunizieren können. WhatsApp ist eine ganz fantastische Sache. Der Austausch mit Familie, mit Freunden, man kann sich auch ganz kurz informieren, kann Treffen ausmachen. Dann, was mir ja auffällt, wenn ich unterwegs bin, meine Freundinnen, die haben ja alle ihr Smartphone dabei, dann die Bildermöglichkeiten, die Enkelkinder werden rumgezeigt. Ich finde das ja auch spannend und interessant. Das macht das Leben einfach bunt und ja, auch wieder, das ist eigentlich für mich auch Lebensqualität.
Eine große Sorge der Politik, Herr Leiderer, ist ja, die medizinische Versorgung zu erhalten. Stichwort Ärztemangel, Stichwort Pflegenotstand. Kann da auch Digitalisierung, zum Beispiel durch Angebote der Telemedizin, Teil einer Lösung sein?
Es wird Teil der Lösung werden müssen, weil es anders ja gar nicht geht. Zum einen haben wir eine Fachkräfteentwicklung, bei der es so aussehen wird, dass in der Zukunft nicht mehr alle Dienstleistungen und generelle Leistungen von Fachkräften bedient werden kann. Das heißt, wir werden uns der Digitalisierung, Beispiel Pflegeroboter, für uns heute noch Science Fiction für viele, aber es wird in der Zukunft, wahrscheinlich meine Generation, wird damit konfrontiert sein. Und auch in diesem Bereich, glaube ich, wird sich sehr, sehr viel tun und entwickeln. Und wenn wir jetzt gerade nochmal einen Schritt zurückgehen, Frau Platzek hat es gerade gesagt, was die Digitalisierung an Lebensqualität bietet. Sie bietet auch jetzt schon in Notfallsituationen ungeahnte Möglichkeiten, die es vor 20 Jahren in dieser Ausprägung noch nicht gab, dass man anrufen kann, dass man Notfallsignale absenden kann, dass man erinnert wird bei Medikamenten, dass je nachdem, was man alles nutzt, Herzströme gemessen werden. Also das sind alles Bereiche und Sachen, die die Lebensqualität, aber auch den Gesundheitsaspekt enorm verändern und in naher Zukunft noch viel, viel mehr verändern werden, zum Positiven.
Werden aus Ihrer Sicht, Herr Leiderer, die Chancen der Digitalisierung ausreichend gesehen und genutzt?
Da gehe ich davon aus, dass es noch sehr differenziert betrachtet wird. Gerade die ganze Frage der Angst, die bei der Digitalisierung immer mitschwillt. Wenn man heute das Wort künstliche Intelligenz hört, hat man sofort Angst, dass irgendwas selbstständig sich entwickelt, was natürlich falsch ist, weil eine künstliche Intelligenz lernt ja nur dazu, was er gelernt bekommt. Also das Problem ist nicht die künstliche Intelligenz, sondern die Personen, die das der künstlichen Intelligenz lernen. Also was ich damit sagen will, ist, die Angst spielt eine große Rolle, aber auch das, wie wir das in der gesellschaftlichen Debatte positiv nach vorne belegen.
Herr Schmidt, welche Perspektiven der Digitalisierung sollten denn aus Ihrer Überzeugung mit Blick auf die heterogene Gruppe der alten Menschen mehr in den Vordergrund gerückt und bearbeitet werden?
Also die Chancen, glaube ich, dass man in Kontakt bleibt, das wird gelebt. Die Chancen im Bereich Gesundheit, was gerade von Herrn Leiderer angesprochen wurde, da sehe ich noch ein enormes Potenzial, das politisch begleitet sein muss, aber natürlich auch gesellschaftlich mitgegangen werden muss. Also das mehr als Chance zu begreifen, dass Gesundheitsdaten meines Arztes mit anderen Ärzten, mit der mobilen Pflege vernetzt sind, dass ich da ganzheitlicher wahrgenommen werden kann und besser begleitet werden kann. Ich glaube, das sollte wirklich viel stärker vorangetrieben werden. Und da liegt ein großes Potenzial drin.
Frau Platzek?
Ja, also zu dem Thema Gesundheit, Gesundheitsdaten möchte ich schon auch etwas sagen, weil das betrifft ja nicht nur das Alter. Ich denke mir, es soll ja jetzt die elektronische Patientenkartei kommen oder Krankenakte. Mir persönlich ist das jetzt eigentlich nicht mehr so wichtig, weil ich sage mir, ich habe jetzt ein gewisses Alter, ich möchte keine Karriere mehr machen im Beruf, ich möchte keine Versicherung mehr abschließen. Wenn ich jetzt aber ein junger Mensch bin und meine Daten werden gespeichert, dann würde ich also erwarten, dass die Politik da wirklich einen sicheren Rahmen zur Verfügung stellt. Denn hier ist es ja wichtig, dass wirklich niemand Zugriff auf diese Daten hat. Ich möchte eine neue Arbeitsstelle antreten. Und das geht ja niemandem was an, ob ich zum Beispiel eine psychische Erkrankung hatte oder dann eben auch, wenn ich eine Versicherung abschließen möchte, Lebensversicherung und so weiter. Also und da finde ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass diese Daten absolut sicher sind. Und nochmal zur Telemedizin, finde ich eine ganz tolle Chance, gerade wenn man auch hört, dass die Hausärzte in Zukunft immer weniger werden. Da denke ich an so Dinge wie zum Beispiel Wundversorgung, wenn man wirklich ein Bild in die Praxis schicken kann. Also da sehe ich ganz, ganz große Möglichkeiten, aber der persönliche Kontakt muss trotzdem noch bleiben.
Herr Schmidt.
Ich würde auch noch mal auf die persönliche Ebene gehen. Das eine ist ja mit Wundversorgung und so weiter dann auch eine Expertenfrage, was da vernetzt wird und was wir als Bürgerinnen zulassen. Das andere ist auf der persönlichen Ebene. Wenn ich heute etwas google oder etwas einkaufen gehe im Internet, ist dahinter eine KI, eine künstliche Intelligenz, die mitschaut, aha, was sind denn so die Präferenzen, was braucht diese Person und modelliert mich quasi nochmal als Zwilling und versucht dann mir Vorschläge zu machen. Und das können die mittlerweile sehr gut. Wenn ich heute auf Landratsamt oder Stadtamt eine soziale Dienstleistung suche, ist das eben nicht der Fall. Und ich muss mich durchklicken, und ich komme nicht mit meiner eigentlichen Lebenssituation, die da irgendwie erfasst wird, sondern ich muss mich nach formalen Kriterien durchklicken. Und hier würde ich mir mehr künstliche Intelligenz wünschen, die stärker erfasst, was will dieser Mensch im Gegenüber und mir entsprechende Vorschläge macht. Und das wäre sehr nützlich im Alltagsgebrauch von sozialen Dienstleistungen.
Frau Kindling-Koch, Sie hatten auch noch mal aufgemerkt, als Frau Platze gesprochen hat.
Ja, also mir ist es einfach nochmal sehr wichtig auch zu sagen, dass man die Menschen da abholt, wo sie gerade stehen. Weil es gibt, wie wir ja alle wissen, Leute, die sind schon wunderbar digital vernetzt, haben total die Ahnung, egal jetzt mal unabhängig vom Alter. Es gibt auch wirklich Ältere, die da top drauf sind. Ja? Und dann aber gibt es Leute, die brauchen eben, der eine braucht dies, der andere braucht das, dass wir wirklich Angebote schaffen für Ältere, die jetzt nicht unbedingt gleich wie ein Kurs sind, sondern dass sie mit ihren ganz persönlichen, individuellen Angeboten zu einem kommen können oder zu irgendeiner Einrichtung oder vielleicht gibt es Kooperationspartner oder sonst irgendwas für die Stadt. So stelle ich mir das vor, dass jeder quasi in nicht zu weiter Entfernung so einen Punkt hat, wo er einfach mal spontan hingehen kann als Hilfestellung.
Wir haben jetzt schon unheimlich viel gehört in den Themen über Barrieren und über Chancen, auch über den Alltag der Digitalisierung bei älteren Menschen. Mich würde jetzt aber nochmal interessieren, was sind denn wirklich die Anwendungen, die von alten Menschen, von Menschen im Ruhestand wirklich genutzt werden? Herr Schmidt, Sie haben schon gesagt, es sind vor allen Dingen die Anwendungen, mit denen man in Kontakt bleibt. Frau Platzek, Sie haben das unterstrichen. Sie haben dann viele Ergänzungen noch dazu gesagt. Wenn Sie jetzt noch ein Beispiel für eine digitale Anwendung nennen müssten, die wirklich von alten Menschen rege genutzt wird, über das hinaus, was wir schon gehört haben, was würde Ihnen denn da einfallen, Herr Schmidt?
Also tatsächlich sind es die Messenger- und Videoformate und es ist Google. Ich kann wirklich nicht sagen, dass da hinterher noch viel mehr kommt. Weil das die zentralen Mittel sind, in denen sich die Seniorinnen und Senioren sicher bewegen. Dann im Bereich, sich zum Beispiel Catering nach Hause zu holen, liefern zu lassen, da hat man noch Berührungsängste. Oder im Bereich Banking, da gibt es noch Angst, dass das Geld weg ist. Das sind alles Möglichkeiten. Im Bereich Mobilität, noch ein bisschen kompliziert, ja. Und von daher sehe ich tatsächlich hier noch ein starkes Ausbaupotenzial näher barrierefreier an den Menschen entlang. Und da sind genau diese drei Dinge, die ich jetzt aufgezählt habe, absolut mit Potenzial.
Frau Platzek, wie erleben Sie das?
Also diese modernen Möglichkeiten, ich bekomme das ja in der Alzheimer-Gesellschaft mit, werden also viel, viel genutzt. Zum Beispiel haben wir ja die Blutdruckmessgeräte, also diese, na, wie sagt man, die smarte Uhren für Senioren. Und die sind ja wieder toll, weil sie haben ein größeres Display, sie haben ein stabileres Gehäuse, die sind ausgebaut mit einem Sturzsensor, mit einem Notrufknopf, mit der Kreislaufüberwachung oder was ich zum Beispiel auch ganz toll finde, die Blutzuckermessung mit einem Sensor haben ja die Leute am Arm in der Regel. Oder auch die sogenannten intelligenten Tablettenspender, die daran erinnern. Das ist ja auch gerade so, wenn Menschen mit Demenz noch eine leichte Demenz haben und leben zu Hause, sind das wirklich ganz große Unterstützungen. Oder dann zum Beispiel, was wir ja überall schon sehen, was ja auch dazu gehört, sind die Mähroboter oder die Staubsaugroboter, Schlüsselfinder. Oder wir empfehlen ja dann auch bei der Wohnraumgestaltung Bewegungsmelder im Haus, Herdabschaltung und all diese Dinge. Also von daher hat es im Haushalt bei den Menschen schon ganz großen Einzug gehalten, vielleicht ohne, dass es uns direkt bewusst ist.
Frau Kindlin-Koch, wie sind da Ihre Erfahrungen an der Stelle?
Gut, also in dem Fall muss ich sagen, bin ich jetzt nicht so viel tatsächlich bei Leuten zu Hause unterwegs. Da sind Sie, Frau Platzek, bestimmt viel öfter vor Ort. Also was ich jetzt nur so mitkriege von den Senioren, die ich jetzt persönlich kenne, muss ich sagen, es gibt Digitalisierung, sie wird auch teilweise genutzt. Sehr unterschiedliche Dinge werden genutzt. Und ich muss sagen, es ist schon eine gewisse Begeisterung da, weil die Leute, wenn sie dann wirklich eine Anwendung eben dann verstanden haben, also wie wir vorhin auch schon gehört haben, dann doch sehr mit Stolz erfüllt sind und schon auch gerne weitermachen möchten. Ich denke, da haben wir nicht nur das Potenzial, sondern auch auf der anderen Seite die Senioren, die wirklich dann sagen, Mensch, das bringt mir wirklich was für meinen Alltag. Also da möchte ich weitermachen. Also ich glaube doch, dass es sehr positiv aufgenommen wird.
Herr Leiderer, welche Generation wird nach Ihrer Überzeugung, ja auch nach Ihrem Know-how als Digitalbürgermeister im hohen Alter keinerlei Probleme mehr mit digitalen Entwicklungen haben?
Das hatte ich vorhin schon mal angeteasert. Es wird keine Generation sein, weil jede Generation im hohen Alter mit den neuesten Entwicklungen, die neuesten Trends, die gerade die junge Generation vor allem vorantreibt oder die arbeitende Gesellschaft vorantreibt, erstmal nicht so stark in Berührung kommen.
Also gibt es keinen Grund, sich bequem zurückzulehnen, wenn man heute ein iPhone unfallfrei bedienen kann.
Man muss immer am Ball bleiben.
Was werden denn in 5 oder in 10 Jahren, Herr Schmidt, die wichtigsten Anwendungen für Seniorinnen sein?
Nach wie vor die Beziehungspflege, dann in 3D und in Echtheit, die wir vielleicht so heute noch gar nicht erahnen. Darüber hinaus sehe ich ganz klar die Gesundheitsfragen, die wirklich alltagsstabilisierenden oder im Notfallbereich. Da werden wir uns, glaube ich, viel mehr selbst überwachen und viel mehr selbst steuern und viel mehr und vielleicht sogar viel besser durchs Alter kommen.
Frau Kingelin-Koch, wie sehen Sie das?
Also ich würde sagen, ich schließe mich meinem Vorredner an. Ich würde allerdings auch noch das Banking mit hinzunehmen, weil auch das ist immer noch nicht so viel genutzt. Und wenn man jetzt schaut, also jetzt werden in Zukunft auch die Karten noch abgeschafft werden, dann hat man eigentlich keine andere Chance, daran teilzunehmen. Und da müssen wir, glaube ich, sogar noch mal auf die Tube drücken, dass wir da die Leute gut mitnehmen.
Frau Platzek, aus Ihrer Sicht, was werden so die wichtigsten Anwendungen sein?
Also ich könnte mir vorstellen, dass die wichtigsten Anwendungen diese Dinge sind, die so ein Assistenzsystem bietet, also die uns dann die Eigenständigkeit oder ein eigenständiges Leben zu Hause ermöglichen, dass ich wirklich, wenn ich vielleicht dann gebrechlicher bin, sagen kann, Licht aus, Licht an, Rollladen, der hochgehen soll, oder dass ich sage, die Kaffeemaschine soll jetzt angehen. Diese Dinge könnte ich mir vorstellen, dass die verstärkt im Vordergrund gesehen werden oder kommen.
Frau Platzek, ich bleibe gleich mal bei Ihnen. Welche Schritte müssen denn hier und heute eingeleitet werden, um möglichst vielen alten Menschen die Teilhabe am digitalen Leben der Zukunft zu ermöglichen?
Also das wäre für mich jetzt zum Beispiel ganz einfach. Es bekommen ja viele, das bekomme ich immer wieder mit, zum Geburtstag oder zu Weihnachten ein Smartphone geschenkt oder irgend so ein technisches Gerät. Ich fände es toll, wenn an der Volkshochschule mehr Kurse angeboten werden, weil ich persönlich glaube, dass zunächst mal ganz gut wäre, ein Kurs mit 8 Abenden oder auch dann noch ein Folgekurs, also mit 8 Stunden, ne? Dass man überhaupt erstmal das Grundlegende lernt, wie so ein Ding funktioniert, wie ich überhaupt damit umgehen kann und dann vermehrt Mediensprechstunden anbieten, also so wie sie hier beziehungsweise bei euch im MIT stattfinden, vielleicht dann auch im Seniorentreff, dass man dann hingehen kann, wenn man schon die Nutzung gelernt hat oder wenn ein E-Mail-Account eingerichtet ist und dann geht es nicht weiter, dann kann ich an einem bestimmten Punkt hingehen oder eben auch Seniorenlotsen, Nachbarschaftshilfe, dass jemand zu mir nach Hause kommt und mir dann da speziell weiterhilft. Aber es setzt für mich so eine Grundkenntnis voraus. Und Was ich bei der Gelegenheit auch sagen möchte, weil du jetzt gesagt hast mit dem Online-Banking, also die Banken, die zwingen mich praktisch zum Online-Banking. Also würde ich zum Beispiel erwarten, dass die Banken auch Einführungsvorträge anbieten, also in Präsenz, wo das alles vorgestellt wird. Das wäre so mein Traum. Oder zum Beispiel auch die Stadt, digitale Stadt. Was muss ich beachten? Wie funktioniert es, wenn ich einen Online-Antrag ausstelle? Ich habe ja gestern versucht, in Vorbereitung die Ehrenamtskarte für mich zu beantragen. Also muss ich wieder die Bestätigung, dass ich in der Alzheimer-Gesellschaft bin, ausdrucken, unterschreiben und einscannen. Also vielleicht bräuchte man auch hier einen Ort oder bei euch im MITZ, vielleicht ist es ja schon so, wo ich hingehen kann, um irgendein Formular wieder einzuscannen. Also das sind ja so...
Also Sie haben jetzt viele Hausaufgaben den Teilnehmern der Runde, vor allen Dingen aber auch dem einen oder anderen Zuhörer, sei es der Vorstand Schäfer von der Sparkasse oder anderen Leuten, mitgegeben. Frau Kinkling-Koch.
Eine kleine Ergänzung hätte ich noch, vielleicht gerade an die jüngere Generation oder die, die sich eben jünger fühlen, wenn sie doch irgend sowas verschenken, was weiß ich, Smartphone oder sonst irgend solche schönen digitalen Geräte, einfach mal dran denken, vielleicht ein bisschen Zeit mitzubringen und die gleich mitzuverschenken. Und zwar, dass man eben die Älteren an die Hand nimmt und einfach mal erklärt, wie funktioniert das. Und dann am besten gleich noch mitschreiben, weil nämlich das kann man wenigstens wieder nachlesen.
Herr Schmidt, wir sind eingestiegen mit dem Thema demokratische Teilhabe ohne Digitalisierung oder in Zeiten der Digitalisierung ohne digitale Möglichkeiten fast nicht mehr denkbar. Viele Informationen gibt es nur noch digital und überhaupt verändert sich auch die Mediennutzung, die Informationsweitergabe verändert sich. Wie sehen Sie da die Zukunft? Wie kann man da verhindern, dass es ja zu elitären Zirkeln kommt, die vielleicht schon da sind, weil sie mehr Zugriff auf Informationen haben? Was ist an dieser Stelle so ein Weg, um möglichst viele Menschen mitzunehmen, damit wir gut informierte Bürgerinnen und Bürger haben, die auch gut informierte Entscheidungen treffen können?
Ich glaube, dass wir das Digitale und das Analog-Lebendige einfach zusammenbringen müssen. Also, dass ich mit meinem Smartphone eben in der Nachbarschaftshilfe mal jemanden holen kann, der mir nochmal zeigt, wie das genau geht, wie ich eine Information beschaffe, wie ich ein Formular ausfülle, wie ich mich an Online-Abstimmungen, ne, demokratisch mitbestimmend beteiligt irgendwie einbringen kann. Wir müssen dieses über die Generationen hinweg kontinuierlich organisieren und voranbringen. Und das wird uns erhalten bleiben, dass wir das wirklich immer wieder abrufen können, dass uns jemand hilft. Und damit kommen wir wieder einen Schritt weiter und das nächste Mal können wir selbstständig. Aber das wird eine Daueraufgabe bleiben. Und da sich über Nachbarschaftshilfen, über Mehrgenerationenhäuser, über zivilgesellschaftliches, ehrenamtliches Engagement wechselseitig immer wieder zu helfen. Das halte ich für eine Schlüsselressource und dann kriegen wir das auch gut hin.
Passiert da schon genug, Herr Leiterer? Für Sie als Politiker ist das ja eine essentielle Frage.
Und das war eben im Übrigen gerade eine Steilvorlage für uns. Unsere Strategie bei der Stadt Aschaffenburg ist ja Dialogstadt, Dialog City. Das heißt, wir verstehen das Digitale und das Analoge untrennbar voneinander zu verwirklichen. Das Leben wird analog bleiben, auch in weiter, weiter Zukunft. Und die Digitalisierung muss dem Mensch dienen. Das heißt, wir müssen schauen, welche Digitalisierungselemente helfen uns im Alltag und verbessern die Lebensqualität. Und von daher, Herr Schwarzkopf, kann man hier gar nicht genug tun. Also wir werden versuchen, diese Themen auf alle möglichen Bereiche auszudehnen, so wie wir Ressourcen und Zeit haben. Aber das ist der vorderste Aspekt bei uns in der Digitalisierungsstrategie.
Und damit sind wir schon fast am Ende dieses Podcasts angekommen. Aber ich möchte Sie alle nicht verabschieden und mich bei Ihnen bedanken, ohne eine Abschlussfrage. Wir alle hoffen, alt zu werden. Alt zu sein ist aber nicht immer ganz einfach. Was ist Ihr persönlicher größter Wunsch an eine digitale Zukunft, die uns allen das Dasein als Seniorinnen und Senioren erleichtern könnte? Frau Kinkeling-Koch.
Also ich denke, ich werde ja auch mal alt. Hoffe ich doch. Auf jeden Fall Erreichbarkeit, also Hilfestellungen, Erreichbarkeit von diesen Hilfestellungen. Wie kann ich jederzeit quasi up to date bleiben, dass ich da Möglichkeiten habe? Also das wäre mir persönlich zum Beispiel ein Anliegen. aber auch die Vereinfachung der Zugangswege. Wie kann ich tatsächlich an der digitalen Welt teilhaben? Weil das ist auch manchmal noch sehr erschwert, gerade für Ältere. Sie ist einfach noch verbesserbar, sagen wir es einfach so. Aber es gibt schon, natürlich gibt es auch schon gute Beispiele, aber wie gesagt, auch so bei Formularen oder sonst was ist manchmal sehr schwer. Da wäre es schön, wenn man da einfach nochmal stärker einsteigt zur Vereinfachung.
Frau Platzek, was ist Ihr größter Wunsch?
Also mein größter Wunsch für mich persönlich, dass ich gesund und fit bleibe. Denn wenn man gesund und auch geistig gesund bleibt, körperlich und geistig gesund bleibt, dann ist das Alter gar nicht so schlimm, finde ich. Und was jetzt die Digitalisierung betrifft, haben wir ja das Glück, dass wir damit schon im Beruf und jetzt überhaupt im Leben konfrontiert worden sind. Und da müssen wir einfach wirklich versuchen, am Ball zu bleiben, dass wir den Anschluss nicht verlieren. Es wird aber für unsere Generation in dieser Hinsicht leichter sein.
Herr Schmidt, wie sieht es bei Ihnen aus?
Ja, ich stelle mir vor, in einer Senioren-WG zu sein und dann mit dem Impuls von der Frau Platzek da ganz viele Helfer zu haben, dass ich da wirklich gut leben kann. Dann wünsche ich mir im Sinne von Herrn Leiderer, dass ich in dieser WG mit meinen ganzen Freunden und Partnerinnen und so weiter gut angedockt bin an kulturelle und politische Diskussionen und Prozesse und Erfahrungen und natürlich auch mit Frau Kinkeling-Koch einfach in Beziehung mit meinen Kindern und Familien bleiben kann und das möglichst sinnlich und intensiv.
Herr Leiderer, jetzt haben Sie es beim Schlusswort ganz schön schwer nach dem, was Ihre drei Vorredner gesagt haben. Trotzdem interessiert uns natürlich auch Ihr größter Wunsch.
Ja, also in der Tat, da gibt es nicht mehr viel entgegenzusetzen. Der größte Wunsch in der Digitalisierung, und ich ersetze das Wort jetzt nochmal mit Fortschritt, ist, dass ich in einer fortgeschrittenen Gesellschaft nicht allein gelassen werde. Dass immer Menschen da sind, die helfen. Das heißt also eine Gesamtgesellschaft, die sich stützt.
Herr Leiderer, Frau Kinkeling-Koch, Herr Schmidt, Frau Platzek, ganz herzlichen Dank für dieses interessante Gespräch. An Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlichen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben, um uns zuzuhören. Und ich kann Ihnen versprechen, wir werden auch im nächsten Jahr mit der Serie Lebensgeschichten der Digitalisierung hier aus dem Digitalladen weitermachen. Danke fürs Zuhören.
Vielen Dank fürs Zuhören und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Für weitere spannende Geschichten rund um Aschaffenburg besuchen Sie das digitale Stadtlabor Aschaffenburg 2.0.